Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Gestern ist in Glarus die Landsgemeinde über die Bühne.
Lassen Sie uns jetzt raten, mindern und mehren. In Freiheit und Verantwortung.
Wir geben einen Blick auf die direkteste Form der Demokratie, wo die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im sogenannten Ring ihre Stimme abgeben und der neue Landammann gewählt haben. Dann in Chur sind am Wochenende 100 Jugendliche zusammengekommen, um ihren Glauben zu feiern. Der Deutschschweizer Weltjugendtag hat zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren wieder Halt in Graubünden gemacht. Und in der Schweiz gibt es immer mehr neue Privatschulen. Wir haben bei zwei Privatschulen in der Region nachgefragt, was sie anders machen als die Volksschulen. Das und mehr unsere Themen heute. Am Mikrofon Carina Melcher. Guten Abend miteinander. Schon seit Jahren sind die Krankenkassenprämien in den Top-Rängen vom Sorgenbarometer. Finanziell lindern kann die Sorge die individuelle Prämienverbilligung. Aber ein Haufen Leute, die Anspruch hätten, beziehen keine Prämienverbilligung. Im Kanton Glarus ist es ein Viertel der Versicherten, die keine beziehen, obwohl sie Anspruch hätten. In Graubünden gibt es dazu keine Zahlen. In den allermeisten Kantonen wird die Prämienverbilligung nur auf Antrag vergeben. So auch in Glarus und Graubünden. Vor kurzem hat der Zürcher GLP-Nationalrat Patrick Hessig im Parlament gefordert, dass die Prämienverbilligung automatisch ausgezahlt wird, wenn jemand Anspruch hat. Und auch die SP will einen Systemwechsel, bestätigt der Bündner SP-Nationalrat John Pult im Interview mit Martin De Platzes.
Wir fordern das schon lange, dass eigentlich all die, die Anrecht haben auf Prämienverbilligung, weil ihr Einkommen eben unter dieser Schwelle ist, wo man sagt, die Person oder die Familie kann das alles selber zahlen, dass automatisch eigentlich das Geld dieser Person und dieser Familie ausgezahlt wird. Weil die Idee von der Prämienverbilligung ist ja, dass die Leute eben nicht einen Kaufkraftverlust erleiden, sondern dass sie eben unterstützt werden. Und von dem her ist das richtig.
Es gibt den Vorwurf unter anderem auch aus der Grünen-Liberalen Partei. Die Kantone, die das nicht automatisch an die Versicherten weitergeben, die denken sich gesund stoßen an den Prämienverbilligungen, die es eben nicht automatisch weitergeben.
Also ob sie sich gesund stoßen, weiss ich nicht, weil sie wären auch immer noch gesund, wenn sie das zahlen würden automatisch. Ich glaube, es ist einfach eine grundsätzlich ein bisschen unfaire Regelung, weil wenn man ein Anrecht hat auf eine Unterstützung und das im Gesetz steht und das Anrecht hat, sollte man das automatisch zu dem Recht kommen.
Gerade was die Steuerverwaltung im Kanton Graubünden anbelangt, meine, die haben ja die Fakten schwarz auf weiß. Und wenn die Zahlen vorliegen, dann könnten doch die automatisch denen Leuten eine entsprechende Einladung zuschicken, die heisst, sie hätten allenfalls die Möglichkeit, zum Prämienverbilligung zu kriegen.
Da sollten alle Stellen vom Kanton, Steuerverwaltung, Sozialversicherungsanstalt, alle, die damit sozusagen zu tun haben, so zusammenarbeiten, dass die Leute auch zu ihrem Recht kommen. Letztlich ist das im Sinn von der sozialen Sicherheit, von der Gerechtigkeit und eben, wie gesagt, im Sinn auch von der Bündner Wirtschaft. Wenn gerade die Leute, die nicht so viel Geld haben, nicht noch so stärker darunter leiden, dass sie noch mehr sparen müssen und noch weniger ausgeben können.
Da dagegen haltet der Chef der Sozialversicherungsanstalt in Graubünden, der Urban Spesche. Die Leute sind genug informiert, die Informationen sind draussen. Gerade der Kanton Graubünden ist auch einer von diesen Kantonen, wo das nicht automatisch so den Leuten weitergibt. Was halten Sie da, der SVA, Sozialversicherungsanstalt Graubünden, dagegen?
Ja gut, wenn er das Gefühl hat, die Leute sind genug informiert, dann kann man einfach kontern, dass es schwarz auf weiß belegt ist, dass nicht alle Leute, die ein Recht haben auf die Verbilligung kriegen. Und ich bin überzeugt davon, der Grossteil von denen dort nicht einfach freiwillig darauf verzichten. Und insofern glaube ich, liegt es auch nicht an der Sozialversicherungsanstalt zu beurteilen, ob das System richtig ist oder nicht, sondern es wäre die Aufgabe vom Bündner Grossen Rat, das System ändern. Und dann muss dann die Sozialversicherungsanstalt entsprechend handeln.
Der Bündner Grosse Rat muss natürlich auch Datenmaterial haben, um das dann auch in der Diskussion einbringen können. Die SVA Graubünden, die sagt, es gibt keine belegbaren Zahlen. Das wäre aber durchaus möglich, um mit der Steuerverwaltung derartig Beleg auf den Tisch zu bringen.
Genau so ist es. Es ist aus meiner Sicht richtig, dass die Leute, die bei der SVA arbeiten und bei der Steuerverwaltung und allgemein auf der Verwaltung arbeiten, jetzt nicht versuchen, das heutige ungerechte System durch alle Böden zu verteidigen, sondern dass sie einfach Grundlagen dafür liefern, dass die Politik, das ist eben der grosse Rat, neue Regeln einführen kann, die dafür sorgt, dass möglichst alle Leute, die ein Anrecht haben auf eine Unterstützung für die Prämien, die Unterstützung auch kriegen.
Und ich lagere die Brücke schlagen zu den Ergänzungsleistungen. Auch da gilt die sogenannte Hohlschuld. Das heisst, ich als versicherte Person muss aktiv werden und einen Antrag stellen, ob ich allenfalls etwas kriegen würde. Auch da hat ja die Steuerverwaltung die entsprechenden Daten auf dem Tisch und könnte, falls ich jetzt mal in ein Pflegeheim käme, entsprechend reagieren, so dass ich nicht als Bittsteller, weil es gibt auch gewisse Gemeinden, wo ich dann wirklich auf Knie verstehen muss, um zu sagen, dürfte ich bitte Ergänzungsleistungen beantragen?
Es ist schon immer die Frage, was für ein Staat wollen wir sein? Der Staat sind wir ja wir alle. Und ich glaube, wir sollten ein Staat sein, wo die Leistungen, die man politisch und demokratisch entschieden hat, dass wir die unserer Bevölkerung geben wollen, alles dafür tut, dass unsere Bevölkerung auch zu ihrem Recht kommt. Das sollte ja mal eine grundsätzliche Geisteshaltung sein. Und das heisst, beispielsweise bei den Ergänzungsleistungen oder auch bei der individuellen Prämienverbilligung, dass man eben nicht eine Hohlschuld der einzelnen Bürgerinnen und Bürger sollte haben, sondern eigentlich eine Bringschuld der staatlichen Stellen. Das wäre eine gute Aufgabe für die Politik, in dem Fall vom Bündner Grossen Rat, das zu ändern, um mal wirklich etwas Bürgerinnen und Bürgerfreundliches zu machen.
Der SP-Nationalrat John Pulte im Gespräch mit Martin De Platzes. Der Vorstoß vom GLP-Nationalrat Patrick Hessig haben auch Parlamentarierinnen und Parlamentarier von der FDP, Mitte und SP unterschrieben. Der Vorstoß kommt jetzt vor den National- und Ständerat. Im Kanton Glarus war gestern die Landsgemeinde. Anstatt an der Urne stimmen die Glarnerinnen und Glarner dort über verschiedene Vorlagen ab. Der Ruth Schmenzi war für uns vor Ort.
Der Start zu der Landsgemeinde ist immer um 9:30 mit dem Einmarsch. Der Einmarsch fängt beim Rathaus an und geht bis auf den Landsgemeindeplatz, genauer gesagt in Ring. Zuvorderst läuft die Stadtmusik Glaris, hinter das Militär, die Regierung, Gäste und der Landrat. Sobald alle ihren Platz im Ring gefunden haben, geht es dann auch schon los.
Hochvertraute, liebe Mittlandleute, die direkte Demokratie in der Schweiz ist geprägt von einer Kultur des Dialogs und von der Bereitschaft zum Kompromiss.
Der zu dem Zeitpunkt noch amtierende Landamme Benjamin Müllemann startet die Landsgemeinde 2024 mit einer Rede. In die hat er nicht nur das Glarnerland reingepackt, sondern auch Themen, die die Schweiz, aber auch die ganze Welt bewegen. Ein Haufen Worte später hat es dann geheissen:
Hochvertraute, liebe Mittlandleute, lassen Sie uns jetzt raten, mindern und mehren. In Freiheit und Verantwortung. In diesem Sinne bitte ich für Land und Volk von Glarus um den Machtschutz Gottes und erkläre die Landsgemeinde 2024 als eröffnet.
Danach wird die Landsgemeinde, also alle stimmberechtigten Leute im Ring, vereidigt. Nachdem alle aufgestanden sind, verliest der Ratsschreiber zuerst Eidesformeln und danach wird geschwört.
Ich ersuche alle, die stimmberechtigt sind, dass sie die Schwörfinger von der rechten Hand aufheben und dass sie mir die Worte nachher sagen: Dieses schwöre ich. Danke, der Eid ist geleistet. Sie dürfen wieder absitzen.
Nach dem formellen Teil ist es mit dem Geschäft losgegangen. Und als allererstes hat der neue Landamme müssen gewählt werden. Turnusgemäss ist der Kasper Becker gewählt worden. Nach seiner Vereidigung hat er das Schwert von Benjamin Müllemann übernommen und ab dort die Landsgemeinde 2024 geleitet. Ein neuer Job hat aber nicht nur der Kasper Becker als neuer Landammann übernommen, sondern auch der Thomas Giudi. Er ist im März als neuer Regierungsrat gewählt worden und hat nach seiner Vereidigung an der Landsgemeinde sein Amt offiziell angetreten. Es sei sehr speziell gewesen, im Ring in eine Vereidigung zu werden, hat der Thomas Giudi nach der Landsgemeinde gesagt.
Einfach schön, nur links und rechts jemandem schwenken. Dann die Vereidigung, wo du wirklich merkst, ja, jetzt ist der Übergang vom Landrat zum Regierungsrat auch ein schönes Gefühl. und ja, auch noch interessant und speziell, wenn man innerhalb von ein paar Minuten dann vom einen zum anderen wird.
Auch der Ausmarsch als Regierungsrat, also der Weg vom Ring zurück zum Rathaus durch die Leute durch, sei gerade auch noch einmal ganz etwas Spezielles gewesen. Lange Zeit zum Geniessen hat Thomas Giudi aber nicht gehabt, weil schon heute am Morgen, am 8. hat seinen ersten offiziellen Arbeitstag als Regierungsrat vom Kanton Glaris angefangen. Und der Terminplan ist schon recht voll.
Es ist immer noch ein Kennenlernen, aber am Dienstag habe ich die erste Regierungsratssitzung. Die ersten Traktanden, die ich dort vertreten muss, sind um. Jetzt geht es mit dem Departement die Sachen vorzusprechen und dann bereit sein für den Dienstag, für die erste Regierungsratssitzung und dann weiterarbeiten. Es sind ja bekanntlich ein paar Themen um, die eigentlich früher oder später angegangen werden. Von dem her, gerade langweilig wird es mir nicht.
Aber er hätte sich ja auch nicht in das Amt wählen lassen, um dann nachher nichts zu machen. Er probiere jetzt so schnell wie möglich, sich in alles einzulesen und sich einzuschaffen. Er hoffe,
dass ich gutes Fortun habe, dass ich die guten Entscheidungen treffe mit Verwaltung, mit meinen Gespendeln im Regierungsrat, mit dem Landrat, aber auch mit der Bevölkerung, dass man vorwärts kommt. Aber ich glaube, ja, ich habe gute Hoffnung, dass ich da das nötige Glück auf meiner Seite wird haben.
Jemand, der gestern seine allererste Landsgemeinde miterlebt hat, war der Bundesrat Beat Janz. Er ist als Gast vom Regierungsrat ins Glarnerland gereist und fasziniert vom Ganzen.
Das ist ein unvergessliches Erlebnis. Ich bin sehr beeindruckt. Die Demokratie wird hier gelebt, sie wird richtig gefeiert. Und das ist in Zeiten, wo die Demokratie weltweit verloren geht, etwas vom Wichtigsten, was man machen kann.
So eine direkte Demokratie kenne er so ein bisschen von den Delegiertenversammlungen von seiner Partei. Aber so für Volksentscheid hat er das noch nie gesehen und miterlebt.
Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend gewesen. Man hört sich zu, man respektiert sich, man geht aufeinander ein in der Debatte. Es ist ruhig, konzentriert und am Schluss gehen alle raus und man hat das Gefühl, man ist nicht wütig aufeinander, sondern man geht weiter zusammen. Und das ist eine ganz reife Leistung und zeigt, dass diese Form von traditioneller und sehr direkter Demokratie funktioniert.
Er sei sehr stolz, Bundesrat von so einem vielfältigen Land zu sein, wo das eben so gelebt werde. Der Bundesrat Beat Janz ist aber von der Glarner Landsgemeinde nicht nur beeindruckt gewesen, sondern er nimmt auch etwas mit für die Zukunft.
Die Voten hier, die sind sehr konzentriert gewesen. Die Leute geben sich hier wirklich Mühe, klare Botschaften, einfache Sprache, sodass es alle verstehen. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges in der Politik. Da könnten noch manche von uns etwas abschneiden.
Der Bundesrat Beat Janz war das im Beitrag von Ruud Schmenzi zu der Glarner Landsgemeinde von gestern. Das Wochenende war die Deutschschweizer Ausgabe vom Weltjugendtag. Ein paar hundert katholische Jugendliche sind zusammengekommen, um ihren Glauben zu feiern. Nach mehr als 20 Jahren hat der Anlass wieder in Graubünden Halt gemacht, in Chur. Mit dabei war auch der Josef Luschi. Er ist im Organisationsteam vom Weltjugendtag in Chur und erklärt, um was es bei dem Anlass geht.
Ein Tag bzw. ein Wochenende, jetzt in dem Fall, wo sich alle Jugendlichen zusammentreffen, alle jungen Erwachsene und Gott loben und preisen. Und ich glaube, für jemanden, der das nicht kennt, ist es überhaupt kein Problem, weil es ist so eine Atmosphäre da, wo man sich direkt willkommen fühlt, ob man jetzt allein kommt oder in einer Gruppe, ob man im Glauben ist oder nicht.
An dem Wochenende hat es in Chur gemeinsame Gebete, Messen, Konzerte und verschiedene Workshops gegeben. Auch Lucia Nobre aus Zug ist extra wegen dem Anlass auf Chur gekommen. Sie hat schon bei mehreren Weltjugendtagen mitgemacht.
Ich bin mega gerne am Weltjugendtag, weil ich da so viele Leute kennenlernen darf, die auch mit mir auf dem Glaubensweg sind. Um einfach ein Erlebnis haben mit Gott da, mit so vielen Leuten, wo einfach immer schöne Stimmung ist, wo immer guten Austausch kannst finden mit ganz vielen Jugendlichen, die so ein bisschen gleich denken wie einem selbst und trotzdem auch ganz viele verschiedene Eindrücke kannst haben von anderen Leuten.
Dass die Kirchen heutzutage immer leerer werden und immer mehr Leute austreten, fände sie schade. Sie erlebe aber, dass die Kirchen immer noch wachsen. Wenn auch nicht mehr in die gleiche Richtung wie früher. Das sieht auch der Josef Luschi so.
In der letzten Zeit hat man einfach so gemerkt, die Leute kommen in die Kirche aus Traditionsgründen, aus, wie das schon immer so war in der Familie. Und ich merke jetzt gerade, es gibt so einen Umbruch. Die Jungen fangen an, selber zu denken, fangen selber an, zu überlegen, wieso gehen wir eigentlich in die Kirche. Und da entstehen eben Durchbrüche. Und ich glaube, es kommen jetzt vielleicht weniger Leute in die Kirche. Und da entstehen vielleicht Durchbrüche in Klöster, in andere Orte. So Orte wie zum Beispiel der Weltjugendtag, wo die Jungen es zu Hause finden, sozusagen im Glauben. Und ich glaube, die Zukunft sieht in meinen Augen sehr, sehr gut aus.
Er merke, dass die katholische Kirche und der Glaube immer noch einen wichtigen Wert haben in der Schweiz. Der nächste Deutsch-Schweizer Weltjugendtag ist in einem Jahr in Lugano. Wir kommen jetzt zu etwas aus eigener Sache.
RSO, das Radio von da, bleibt da. Petition für Radio Südostschweiz.
Der Jingle war in den letzten Wochen ein paar Mal bei uns auf dem Sender zu hören. Weil, wir erinnern uns zurück, im Januar hat das Bundesamt für Kommunikation, kurz BAKOM, die Radio- und Fernsehkonzessionen für die nächsten 10 Jahre vergeben. Radio Südostschweiz ist dabei leer ausgegangen. Der Zuschlag hat das neu gegründete Radio Alpin von den Initianten Roger Schawinski und Stefan Bühler gekriegt. Auf das aber haben diverse Vertreter von Wirtschaft, Sport und Kultur ein Komitee gegründet und eine Petition lanciert. Die Petition ist jetzt abgeschlossen. Die Reaktionen dazu im Beitrag von Jasmin Schneider.
Über 12.500 Leute haben in den letzten 3 Monaten eine Petition unterschrieben, die sich für den Erhalt des Radio Südostschweiz einsetzt. Mit dieser Zahl ist der Mitinitiant Matthias Kappeler zufrieden.
Wir haben irgendwo das Ziel gesetzt, mindestens 5-stellig zu sein. Das Ziel haben wir gut erreicht. Vor allem sind einfach in den letzten 2 Wochen noch extrem viele Unterschriften dazugekommen. Und man hat halt einfach gemerkt, die Leute, die berührt das, die emotionalisieren das. Die haben eine Verbindung zum Radio und die wollen das Radio behalten.
Neben Online-Unterschriften hat das Komitee an verschiedenen Anlässen im Sendegebiet vor Ort Unterschriften gesammelt. Dabei hat das Komitee verschiedene Leute getroffen.
Der ganz grosse Teil war relativ gut informiert. Die haben das gerne unterschrieben. Und dann hat es ein paar wenige, wo man noch darüber informieren musste, wo aber dann nach einem Argument dieser Weg einleuchtend waren, dass er dann auch unterschrieben hat. Und irgendwo ein paar wenige haben gefunden, sie finden es gut, dass etwas Neues kommt. Das sind aber wirklich nur irgendwo geschätzt etwa 4-5% gewesen.
Schlussendlich sind eben über 12.500 Unterschriften zusammengekommen. Diese Zahl freut auch Silvio Lebrimont, Verwaltungsratspräsident der SoMedia, auch wenn eine Petition rechtlich nicht verbindlich ist.
Die Petition ist eine riesen Unterstützung für uns und sie wird sicher auch in Bern wahrgenommen, weil ein Radio, das niemand will, das nützt auch nichts. Und das ist ein klarer Wille von einem guten Teil der Bevölkerung, der sagt, wir wollen Radio Südostschweiz weiterhin.
Ende Mai wird Silvio Lebrimont zusammen mit dem Petitionskomitee auf Bern reisen und die Unterschriften am Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation übergeben. Zudem hat SoMedia Rekurs gegen den Entscheid vom Bundesamt für Kommunikation eingereicht. Der ist aktuell hängig beim Bundesverwaltungsgericht. Wenig beeindruckt von diesem Schritt zeigt sich der Mitgründer vom Radio Alpin, der Roger Schawinski.
Ja, die wollen ja vor allem verzögern. Das haben sie auch gesagt. Sie wollen verzögern. Ähnlich wie der Trump bei seinen Verfahren. Nein, die Chancen sind recht klein. Und ich glaube, wir werden da durchkommen. Für uns natürlich ein bisschen schwierig, Planungssicherheit. Aber ich bin da absolut sicher, dass wir da durchkommen.
So oder so, der Roger Schawinski plant, am 1. Januar mit dem Radio Alpin auf Sendung zu gehen.
Gleichzeitig wird das RSO ab dem 1. Januar nicht verstummen. Es wird weiter gesendet, auch ohne Konzession. Sei es wegen Mobbing, wegen einem anderen Angebot oder wegen einer anderen Unterrichtsform. Es gibt viele Gründe, warum Eltern ihre Kinder auf Privatschulen schicken. Darum eröffnen in der Schweiz und auch in der Region immer mehr neue Privatschulen. Jasmin Schneider und Charlotte Kösling beleuchten im ersten Teil unserer Wochenserie 2 Privatschulen in der Region.
In der Südostschweiz gibt es insgesamt 413 Schulen. Von denen sind 12 Privatschulen. Und es werden immer mehr. Häufig schliessen neue Privatschulen zwar nach wenigen Jahren wieder, Schulen, die länger bestehen bleiben, gibt es eher selten. Weil es aber immer wieder neu gibt, steigt die Anzahl gleich. Dabei gibt es nicht mehr Schülerinnen und Schüler, die in eine Privatschule gehen. So ist es auch in der neuen Tagesschule in Chur. Auch wenn die Klassen dort grundsätzlich immer voller sind, wie der Thomas Wespe sagt, er leitet die Schule.
Bei uns ist es so ein bisschen Auf und Ab. Zum Teil haben wir recht viele Anmeldungen gehabt. Und dann hat es aber auch Jahre gegeben, wo wir keine Anmeldungen hatten oder sehr wenig. Aber im Verlauf von den 3 Jahren, wo die Schüler da sind, kommen eigentlich Klassen immer ganz gross raus, dann schlussendlich.
Auch gross rauskommen die Klassen bei der privaten Primarschule Lernraum in Mollis. Der Philipp Egli, der Gründer und Leiter des Lernraums, sagt, dass sie noch vor wenigen Jahren immer freie Plätze in den Klassen hatten. Das hat sich jetzt geändert.
Also in den letzten Jahren ist das sicher so, dass zunehmend mehr Interesse da ist. Auch früher im Jahr. Also das heisst, wir sind eigentlich Stand jetzt ausgebucht. Wir haben ganz vereinzelte Plätze noch. Das war früher anders gewesen. Früher, da rede ich von wenigen Jahren zurück bei uns jetzt, wo wir dann auch noch während dem Jahr immer Platz haben für Schüler. Das ist jetzt damit so, dass wir ausgebucht sind, Anfang des Schuljahres.
Ein Grund für die Zunahme ist laut Philipp Egli, dass die Leute klar wissen, was ihr Kind in der Privatschule erwartet. Das sei zwar bei der Volksschule ähnlich, aber dort hängt es noch stark davon ab, zu welcher Lehrperson das Kind kommt. Der Lernraum in Mollis hat eine Struktur, die grundsätzlich ein bisschen anders ist als die von der Volksschule.
Wir orientieren uns am Entwicklungsstand der Kinder und müssen uns weniger am Alter orientieren. Wir können viel individueller auf die Kinder eingehen. Ich sage auch immer, wir funktionieren ein bisschen wie ein afrikanisches Dorf. Das heisst, wir sind alle für alle zuständig. Wir lehren und lernen durch das sehr viel Respekt und gegenseitiges Verständnis. Und wir haben gemeinsame Ziele, wir haben einen grossen gemeinsamen Spirit, aber der Lernweg ist sehr individuell von den Kindern.
Wenn die Kinder am Abend heimkommen, sind alle Aufgaben und das Lernen schon gemacht. Das machen sie nämlich schon in der Schule. So können die Kinder den Abend mit der Familie geniessen. Das ist auch bei der neuen Tagesschule in Chur so. Ein weiterer Vorteil sagt, dass sie die Klassen möglichst klein behalten, sagt Thomas Wespe.
Weil wir so klein sind, kennen wir jeden Schüler, also jeden Lehrer unterrichtet in jeder Klasse. Wir kennen alle Schüler, wir können wirklich auf die Schüler eingehen, auch weil wir sie persönlich kennen, wenn wir zusammen gehen, zum Mittagessen, Pause verbringen, Projekttage machen. Und uns geht es wirklich mehr um das Kind und dann kommt das Lernen dazu.
Das heisst, in der neuen Tagesschule Chur sind maximal 15 Kinder in einer Klasse. Durch das haben die Lehrpersonen mehr Zeit für die einzelnen Schülerinnen und Schüler. Ganz nach dem Prinzip, weniger ist mehr, sagt der Thomas Wespe.
Auch der Lernraum in Mollis setzt auf kleine Klassen. Dort hat es maximal 10 Kinder, die auf eine Lehrperson kommen. Und morgen im zweiten Teil unserer Wochenserie hören wir, warum Eltern ihre Kinder auf Privatschulen schicken. Chur ist das Wochenende zum Mekka für Mountainbike-Begeisterte geworden. Zum dritten Mal war die Bike Revolution in der Bündner Hauptstadt. Das breite Programm hat mit dem Rennen vor Elite gestern Nachmittag seinen Abschluss gefunden. Wie das ausgegangen ist, die Manuela Mäuli berichtet.
Das Rennen war ein Zweikampf zwischen dem Solothurner Luca Schetti und dem St. Galler Lars Forster. Erst in der letzten Runde macht der Lars Forster ein Überholmanöver, das ihm am Schluss den Sieg bringt.
Es ist ein super Feeling und es sind einfach so positive Vibes. Wir kommen aus einer Verletzung und jetzt geht es wirklich auch schon im Training. Hat sich angefühlt, dass es wieder aufwärts geht und jetzt im Rennen auch noch Bestätigung dafür bekommen. Ist positiv, ja, und freue mich einfach auf die kommenden Rennen und nehme alle Emotionen von diesem Rennen mit in die nächsten Rennen.
Freut sich der Sieger vor Bike Revolution. Anders stehen sie nach dem Rennen beim Lokalmatador Nino Schurter. Der Bündner fährt sich in der fünften Runde einen Platten ein, fällt wegen dem ziemlich zurück und beendet das Rennen am Schluss auf dem 8. Platz.
Ich bin in Führung gelegen, hat sehr gut ausgesehen und nachher war ja, schnell alles vorbei gewesen. Aber so ist es am Mountainbike, manchmal haben wir Glück, manchmal haben wir Pech. Und, ja.
Auch für den zweiten Bündner, der Vital Albin, läuft es nicht wie gewünscht. Schon bei den letzten zwei Weltcuprennen in Brasilien war er angeschlagen und auch das Heimrennen in Chur kann er nicht fertig fahren.
Die erste Runde ist noch gut gelaufen, dann bin ich noch zuversichtlich gewesen, aber nachher habe ich schnell gemerkt, dass es nicht läuft und ja, muss ich mich ein bisschen gedulden, bis ich wieder fit bin. Ja.
Trotzdem, das Rennen in Chur ist für ihn immer etwas Spezielles. Dem schließt sich auch Nino Schurter an, das vor allem wegen dem Publikum. Insgesamt haben über 12'000 Fans das Rennen zu Chur verfolgt.
Und auch die Frauen sind gestern Nachmittag unterwegs gewesen. Da ist bei der Elite die Bündnerin Ginia Galluri siebte geworden. Bei U23 ist Anina Hutter auf dem 5. Platz beste Bündnerin. Am Freitag fährt die Eishockey-WM an. Jetzt steht das vorläufige Kader fest. Mit dabei da auch der Bündner NHL-Spieler Nino Niederreiter. Er ist in den Playoffs von der NHL mit seinen Winnipeg Jets ausgeschieden. Was von ihm an dieser WM zu erwarten ist, das hat Jasmin Schneider vom Südostschweiz Sportredakteur Bernie Kamenisch wissen.
Ja, so schade, dass es für ihn ist, dass es jetzt wieder nicht allzu weit gegangen ist in den NHL Playoffs. Ist natürlich für die Schweizer Hockey-Nazi super, weil Nino Niederreiter dabei ist. Er hat fast 1000 NHL-Spiele mittlerweile gespielt, hat eine riesen Erfahrung auf dem höchsten Niveau, wo man nur haben kann. Und bloß mit seinem Körper, also er ist da vor dem gegnerischen Goal fast nicht wegzubringen. Er wird den gegnerischen Goal in die Sicht nehmen, er wird für Ablenker sorgen. Also ein riesen Gewinn im Sturm vom Schweizer Team.
Im Kader mit dabei sind mit den beiden Verteidiger Michael Fora und Sven Jung und dem Stürmer Andres Ambühl auch drei Davos-Spieler plus der Bühner Ken Jäger, der bei Lausanne spielt. Was erwartest du von diesen vier?
Ja, fangen wir bei Andres Ambühl an. Unglaublich. Er wird seine 19. WM spielen, 20 Jahre nachdem er seine erste WM gespielt hat. Er ist mittlerweile 40. Auch er eine riesige Erfahrung natürlich, die er da reinbringt. Ein unglaubliches Hockeywissen. Vielleicht nicht mehr so offensiv gefährlich, wie er auch schon war in den Weltmeisterschaften. Aber mit seiner ganzen Routine, mit seinem physischen Spiel, mit dem, was er einfach reinbringt, an Energie, an positiver Energie, ist er auch ein grosser Gewinn für das Team. Dann Ken Jäger, ein bisschen überraschend, dass er jetzt aufgeboten worden ist, aber handkrumm andererseits auch nicht, weil er hat einfach einen super Saison gespielt bei Lausanne. Er ist ein Allround-Stürmer, der defensiv sehr stark ist als Center. Er ist im Unterzahlspiel enorm wertvoll. Aber international hat er natürlich wenig Erfahrung. Er hat noch kein 20 Länderspiel gespielt und wird jetzt erst mal in einer WM dabei sein. Darum kann man auf ihn kann man sehr, sehr gespannt sein. Das Gleiche bei Sven Jung. Auch er wird zuerst mal spielen und das im Alter von 29. Sehr cool, dass er es jetzt geschafft hat. Eine riesen Freude für ihn. Den super Saison gespielt bei Davos. Bei ihm weiss man, was man hat. Er ist ein Verteidiger, der einfach sehr, sehr wenig Fehler macht und für eine enorme Präsenz vor dem eigenen Goal sorgt. Also er ist kräftig, er lässt sich da nicht wegschieben, er hält dagegen. Er spielt eigentlich relativ einfach, aber auf dem Niveau ist das wahrscheinlich auch genau das, was Schweizer Nazi kann brauchen. Michael Fora ist ein bisschen anders als Sven Jung. Er ist doch ein bisschen offensiver unterwegs. Er nimmt auch ein bisschen mehr das Risiko an und ab und zu vielleicht auch mal einen Fehler mehr im Spiel drin. Aber ein absolut fixer Bestandteil von dieser Schweizer Nazi. Seit 2018 wird er jetzt seine bereits 5. Weltmeisterschaft spielen.
Nicht im Kader mit dabei ist der Verteidiger Dominik Egli. Wie überraschend kommt das, der Davoser nicht mit darf?
Kommt für mich schon überraschend, weil er hat die zweite Saisonhälfte sensationell gespielt. Er ist also mit Abstand irgendwie der wertvollste Davoser gewesen von den Feldspielern. Man hat das Gefühl, er hat in der Schweizer Nazi gut tun. Jetzt hat Patrick Fischer, Nationaltrainer, trotzdem auf ihn verzichtet. Ich finde es überraschend für Dominik Egli. Jetzt kann er seinen Umzug auf Schweden vorantreiben. Er wird in der nächsten Saison dann für Frölunda spielen.
Dafür sind noch zwei andere HCD-Spieler an der WM, und zwar der Topscorer Matej Stranský. Er darf für Tschechien ans Heim-WM, plus der Franzose Enzo Gebe. Das darf ja gerade für die HCD-Spieler doch noch speziell sein.
Ja, jetzt beim Enzo Gebe ist es ja nicht so eine Überraschung, weil ein gestandener Spieler aus der Schweizer National League ist natürlich in so einer Kader von den Franzosen, wo jetzt einfach Breite nicht so da ist, Gold wert. Er hat auch schon Weltmeisterschaften gespielt und hat beim HCD überzeugt, dass er dazugekommen ist. Matej Stranský ist super, dass er es reingeschafft hat bei den Tschechen, beim Turniergastgeber, weil da ist natürlich eine enorme Breite vorhanden an Stürmer, massive Qualität, und es sind da jetzt kurz vor der WM noch ein paar Stürmer aus der NHL bei den Tschechen ausgeboten worden, und tatsächlich Matej Stranský hat es ins Team hineingeschafft.
Aber zum Schluss zurück zum Schweizer Team. Die vierte Vorbereitungswoche auf die WM hat die Schweizer Nazi mit einem 2-1-Sieg gegen Tschechien abgeschlossen. Wie schätzt du jetzt die Chancen ein von dem diesjährigen WM-Kader?
Ja, der Sieg jetzt gegen Tschechien am letzten Sonntag hat sicher noch mal sehr, sehr gut getan. Es ist ja im 12. Spiel in dieser Saison auf der Euro-Hockey-Tour der erste Sieg überhaupt von den Schweizer. Die Erwartungen im Team werden sicher hoch sein, wie eigentlich jedes Jahr. Jetzt in der Öffentlichkeit hat man vielleicht schon höhere Erwartungen gehabt vor so einer WM und Schweizer Nazi jetzt, als jetzt in diesem Jahr, weil halt einfach eben die vielen Niederlagen im Verlauf der Saison sind registriert worden. Aber für die WM muss das natürlich nichts heissen. Man hat jetzt eine komplett andere Mannschaft dabei mit NHL-Verstärkung. Es ist nicht nur der Nino Niederreiter, sondern zum Beispiel auch Nico Hischer, der dabei ist von der New Jersey Devils. Darum ganz wichtig natürlich, dass man am Freitag im Startspiel gegen Norwegen gerade mal einen überzeugenden Auftritt herleitet und das dann so weiterzieht.
Das Spiel Schweiz gegen Norwegen, das ist am Freitagnachmittag am 20.04. Und das wäre es schon wieder vom Infomagazin für heute. Zum Nachlesen finden Sie die Sendung auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war Carina Melcher. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.